Guten Morgen auch von meiner Seite. In meiner Heimatgemeinde in Hartenroth war das so, der Heilige Geist ist nur der Tröster. Also mehr ist da nicht gesagt worden. Und ich habe in der Bibel immer gelesen, was der Heilige Geist alles macht. Und ich habe mir gesagt, hey, ich kann das kaum glauben. Ich kann das auch als Banker, als rational denkender Mensch, also dass diese übersinnlichen Dinge da alle passieren, also das ist schwierig, ja. Und ich habe dann irgendwann gebetet und habe gesagt, Herr, also ich möchte es gerne erleben. Ich habe nicht alle diese übersinnlichen Dinge jetzt ständig, aber ich habe jedes dieser übersinnlichen Dinge erlebt. Also wenn ihr nachher mal fragen wollt, fragt mich mal, wenn ihr sagt, hey, wie ist das denn dann, wenn man so ein Bild sieht oder so ein Wunder erlebt oder sowas, kann ich dir immer eine Geschichte zu erzählen, weil Gott hat mir das jedes Mal klar gemacht. Außer eins. Und das war, wenn das Tote auferweckt werden. Da habe ich gesagt, Herr, das haben wir jetzt noch nicht. Vor einigen Monaten bin ich bei Special Service am Predigen, kommt ein Pastor nach vorne, der da war von Brasilien und wir sprechen über den Heiligen Geist und ich sage, hey, wie cool ist, dass Gott wirklich auf unsere Fragen antwortet, dass Gott dann uns auch hilft, wirklich das zu verstehen, selbst zu erleben. Und nur eins sage ich, habe ich noch nicht erlebt, also das ist das mit dem Toten auferweckt. Da sagt er, ja, das ist kein Problem, kannst du einfach die Treppe runtergehen, mein Sohn war 2 Tage tot, also war schon kurz vor der Beerdigung und ist dann wieder zum Leben erweckt worden. Also kannst du zumindest mal mit einem sprechen. Also ganz spannend, heute geht es um Heiligen Geist, Wirkung, Bewegung, Kraft. Und ich merke, auch in Deutschland, auch in all unseren Gemeinden, wir haben ja kein Wissensproblem. Wir haben Zugriff in Deutschland auf exzellente Theologie, wir haben ganz durchdachte Konzepte, wir haben auch unzählige Ressourcen. Nie war das so leicht wie in der heutigen Zeit, sich Wissen anzueignen. Und trotzdem bleibt was aus, nämlich genau das, worum es heute geht, Wirkung, Bewegung und Kraft. Denn Theorie, merke ich, trägt alleine nicht durch, wenn sie keine sichtbare Realität hervorbringt, beginnt man die in Frage zu stellen. Dann sage ich mir, hey, ob das alles stimmt, ob das alles geht, ob Jesus wirklich das machen kann. Vielleicht machen wir das zu schnell, das kann sein. Ich komme gerade, vor 2 Tagen war ich in der Autostadt in Wolfsburg und da habe ich ganz viele Motoren gesehen. Und stell dir mal so einen Motor vor, perfekt konstruiert, Lamborghini-Ausstellung war da und alles, ja. Jedes Teil sitzt, alles ist durchdacht und doch passiert nichts. Was wäre dein erster Gedanke dann? Die Theorie stimmt nicht? Oder würdest du prüfen, ob überhaupt Treibstoff im Tank ist? Und ich glaube, genau hier liegt manchmal der blinde Fleck der Kirche, der blinde Fleck mancher Gemeinden. Wenn Dynamik fehlt, wenn geistliche Lebendigkeit abnimmt, wenn missionarische Kraft ausbleibt, reagieren wir oft mit theoretischer und theologischer Nachjustierung. Wir erklären neu, wir gewichten neu, wir formulieren vielleicht vorsichtiger. Manchmal wird auch die ganze theologische Konstruktion in Frage gestellt. Nicht wenige stehen dann auch davor irgendwann komplett desillusioniert, ganz blank stehen die da, erleben gar nichts mehr. Alles ist verloren, so schade. Heute fragen wir, was, wenn das Problem nicht im Know-how liegt, sondern in der fehlenden Power? Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Kirche ist von Anfang an von dieser Kraft her gedacht. Nicht als statisches System, sondern tatsächlich als gesandte Bewegung. Der kanadische Pastor und Leadership-Experte Cary Newhoff verweist auf eine ganz ernüchternde Beobachtung. Nur ungefähr 1% der Kirchen in den USA erreichen Menschen wirksam mit dem Evangelium. Ob die Zahl exakt stimmt, ist fast zweitrangig, ist gar nicht so wichtig. Die Richtung ist schwer zu übersehen. Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, müssen wir zumindest fragen, haben wir ein Kraftproblem? Nicht nur organisatorisch. Nicht nur strukturell, sondern geistlich. Auch bei uns in Deutschland zeigt sich ja ein ähnliches Spannungsfeld. Es gibt Aufbrüche, es gibt auch neue Gemeinden, es gibt ganz ermutigende Geschichten, die ich immer wieder höre. Aber es gibt auch gleichzeitig unendlich viel Stagnation im Großen. Die durchgreifende, selbstvergessende, missionarische Bewegung, die das Umfeld prägt, bleibt häufig aus. Und vielleicht haben wir uns ein bisschen zu schnell damit arrangiert, als uns lieb sein sollte. Seit Jahren bewegt mich deshalb diese Spannung, wie spreche ich über den Heiligen Geist so, dass wir weder ins Extreme kippen, das haben wir ja manchmal erlebt in den letzten 20, 30 Jahren, noch die Erwartung verlieren. Das haben wir auch erlebt. Wie bleiben wir gleichzeitig tief in der Schrift verwurzelt, aber auch offen für das Wirken Gottes? Und das ganz konkret in unserem Alltag. Weil ich glaube, beides gehört zusammen, Know-how und gelebte Power. Das eine ohne das andere führt zu trockener Theorie oder zu orientierungsloser Erfahrung. Wir wollen als Gemeinde mit einer wirklich gesunden Mitte unseren Glauben ganz dynamisch, auftragsorientiert leben, zu einer Nachfolge, die wirklich verwurzelt ist, aber zugleich auch kraftvoll. Zu einem Glauben, der nicht nur erklärt, sondern auch bewegt. Vielleicht sind es diese Fragen, die uns weiterbringen. Wo habe ich mich an ein kraftloses Christsein denn gewöhnt? Wo ersetze ich manchmal fehlende Erfahrungen, die ich habe, mit Erklärung? Rechne ich konkret damit, dass der Heilige Geist heute wirklich wirkt, erfahrbar? Und was würde passieren, wenn ich dem tatsächlich Raum gebe? Vielleicht liegt das Problem nicht im Bauplan, sondern darin, dass wir gelernt haben, mit leerem Tank zu leben. Und vielleicht beginnt Erneuerung genau hier, nicht mit der nächsten Idee, nicht mit einer neuen Offenheit, sondern mit einer neuen Offenheit, mit einer neuen Sehnsucht. Gesund und verwurzelt in den Verheißungen von Jesus, auftragsorientiert und kraftvoll im Alltag unterwegs zu sein. Eben Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wie ist das bei dir? Nehmen wir mal an, du liest einen Artikel über eine Gemeinde in, sagen wir mal, Brasilien. In der Gemeinde wurde der Heilige Geist apostolisch ausgegossen, sagt man, und sein Wirken ist so stark, dass sogar unheilbare Krankheiten auf wunderbare Art und Weise geheilt wurden. Und das schien irgendwie ein ganz normaler Vorgang jetzt zu sein in dieser Gemeinde. Es wird berichtet, dass ganz viele Menschen tagelang unterwegs sind, um Teil dieser Bewegung zu sein. Was wäre deine ehrliche erste Reaktion auf solch einen Artikel? Wärst du eher skeptisch? Würdest du das ungesehen glauben? Was denkst du? Oder du siehst einen Bericht im Fernsehen über eine Gemeinde in Deutschland, die dabei ist, auszusterben, und plötzlich haben die einige krasse, dramatische, tolle Gottesdienste, Bußbewegungen. Es fängt übrigens häufig damit an, ja. Wir haben das vor 2 Wochen erlebt, ja. Auch Buße zu tun. Oft fängt Wachstum mit Buße an. Und die haben dramatische Gottesdienste erlebt. Die Menschen fangen auf einmal an, in Zungen zu sprechen. Langjährige Mitglieder erkennen auf einmal, dass sie gar nicht wirklich Christen gewesen sind. Und jetzt endlich verstehen sie, worum es im Christentum eigentlich geht. Wäre das für dich positiv oder negativ? Wie sicher bist du dir in deiner Meinung? Nehmen wir mal an, dich nimmt morgen auf der Arbeit jemand beiseite und sagt, hey, ich habe da so einen Beitrag gesehen, dass ein Mann auf der Bühne gepredigt hat und dann hat er Menschen irgendwie da an der Stirn berührt und die sind dann umgekippt. Das hieß, glaube ich, Ruhen im Geist. Was bedeutet das denn? Ist das Gott, der da wirkt? Wie würdest du antworten? Was würdest du sagen? Stell dir vor, du hast einen Nachbarn, mit dem du schon in der Vergangenheit über geistliche Angelegenheiten gesprochen hast. Jetzt sprecht ihr wieder so über die Hecke hinweg. Er oder sie sagt, weißt du, ich habe vor kurzem eine Gemeinde besucht und in der Predigt ging es darum, um das Thema Wunder erwarten. Also wenn ich Christ werde, ist das dann so? Kann ich dann Wunder erwarten? Ich spreche nicht von vager geistlicher Veränderung. Ich meine eindeutige, der Natur widersprechende, unumstrittene Wunder. Kann ich die erwarten, fragt er dich. Wie lautet deine Antwort? Ja oder nein? Stell dir vor, jemand ist in deiner Kleingruppe oder dein Sitznachbar hier im Gottesdienst erzählt, die letzte Nacht hat Gott zu mir in einem Traum gesprochen. Wie würdest du reagieren? Tut Gott solche Dinge? Nehmen wir mal an, ich würde dich heute fragen, was genau bedeutet das, gegen den Heiligen Geist zu lästern? Was genau ist das eigentlich? Oder worum geht's bei den sogenannten Gaben des Geistes? Sind die eigentlich gut? Sind die noch aktuell? Soll ich mich nach denen ausstrecken? Wie sicher bist du dir wirklich, wirklich, was die Person und das Wirken des Heiligen Geistes angeht? Ich vermute, dass viele von uns selbst Menschen, die sich schon lange Christen nennen, ein ziemlich klares Bild von Gott, dem Vater, haben. Seine Macht, seine Güte stehen für uns außer Frage. Darüber hinaus sind sie sich sehr sicher, was Gott den Sohn angeht. Sie haben ein gut entwickeltes Bild von Jesus, aber der Heilige Geist, der ist ja irgendwie so vage, irgendwie verschwommen. Das ist ja nicht optimal. Ich kann euch sagen, wer diesbezüglich nicht vage, wer diesbezüglich nicht verschwommen war, nämlich Jesus selbst. Und ich möchte heute gerne darüber sprechen, wie wichtig Jesus dieses Thema war. Johannes 16, Vers 7 ist Teil von einem längeren Diskurs im Johannesevangelium, in dem Jesus unter anderem seinen Jüngern eröffnet, dass er sie verlassen wird. Also er wird nicht länger Teil ihres Lebens sein. Wir sind ja genau kirchengeschichtlich in der Zeit jetzt gerade. Er kann sehen, wo er das den Jüngern sagt, dass sie total traurig werden über diese Nachricht. Vers 6 sagt er, ihr seid nun traurig und voller Sorge über das, was ich euch gesagt habe. In Vers 7 lesen wir weitere Worte Jesu und das ist eine, finde ich, der erstaunlichsten Aussagen, die Jesus jemals gemacht hat. Er sagt, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Johannes 16, Vers 7. Stell dir vor, du bist einer der Jünger oder der Jüngerin in dieser Situation. Es gab eine Zeit in deinem Leben, wo das so war wie täglich grüßt das Murmeltier, ja, wie ein Laufrad. Dein Leben war irgendwie vorherbestimmt. Du warst dazu bestimmt, ein Fischer zu sein oder ein Steuereintreiber. Und das machst du ein ganzes Leben lang und stirbst dann irgendwann. Also kein wirkliches Ziel, keine wirkliche Leidenschaft in deinem Leben. Und dann eines Tages wird dein Leben von diesem Lehrer aus Nazareth unterbrochen und nichts ist mehr, wie es vorher war. Alles verändert sich. 3 Jahre lang bist du fasziniert von diesem Mann, von den Worten, die er spricht, von den Dingen, die er tut. Die sind so unglaublich, dass du deinen ganzen früheren Lebensstil hinter dir gelassen hast. Du hast eigentlich dein komplettes Leben um diese Beziehung rum organisiert. Ich muss an seiner Seite sein, sagst du dir. Ich muss sehen, was er als nächstes tut. Ich bin schon total gespannt. Ich muss hören, was er als nächstes sagt. Und jetzt sagt er, dass er geht. Du weißt, dass du alles verlieren wirst, worauf du dein Leben aufgebaut hast. Doch er sagt noch mehr, es ist gut für dich, dass ich gehe. Ich weiß nicht, kannst du dir die Reaktion der Jünger auf diese Nachricht vorstellen, dass sie ihn nie wieder hören werden, dass sie nie wieder hören werden, wie seine Stimme von der Liebe des Vaters spricht und nie wieder sehen werden, wie diese Hände von Jesus Wundertaten tun. Du gehst und du sagst, das ist gut für mich, auf gar keinen Fall. Vielleicht ist das gut für dich. Du gehst ja zu deinem Vater im Himmel, aber gut für mich, auf keinen Fall. Es hört sich wie ein Witz an, wie ein schlechter Witz. Doch du kennst Jesus gut genug, um zu wissen, dass er nicht die Art von Person ist, die sowas ganz leichtsinnig sagt. Normale Menschen tun sowas manchmal. Aber Jesus ist in dieser Aussage ganz ernst. Jesus sagt, dass es in Wirklichkeit besser ist, im Zeitalter des Geistes zu leben, als in der Zeit, wo er mit seinem Körper anwesend war, also im Fleisch war. Denk mal kurz darüber nach. Es ist besser, im Zeitalter des Geistes, als im Zeitalter des Fleisches zu leben. Mit der Autorität der Bibel hast du jetzt in deinem Leben einen Vorteil gegenüber den Menschen, die Jesus persönlich ins Gesicht geguckt haben, die seine Stimme auch hören konnten. Warum ist das so? In der Bibel, ein paar Seiten weiter, Apostelgeschichte 1, Vers 8, hier macht Jesus eine weitere, ganz wichtige Aussage über den Heiligen Geist. Jesus war kurz davor, zu seinem Vater zurückzukehren und er spricht zum letzten Mal mit seinen Jüngern, Kapitel 1, Vers 4, steht: an einem dieser Tage befahl Jesus seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Vers 7, darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott der Vater bestimmt. Das ist nicht eure Sache, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft seine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Also wenn du die Angewohnheit hast, in deiner Bibel irgendwelche Sachen zu unterstreichen oder Worte einzukreisen, dann würde ich dir dringend raten, genau dieses Wort Kraft einzukreisen. Weil wenn es ein Wort gibt, was das Wirken vom Heiligen Geist unter den Menschen, in dir, in mir, irgendwie erklärt oder mit dem das in Verbindung gebracht werden sollte, dann ist es dieses Wort Kraft. Jesus sagt nicht, ihr werdet später weitere Anweisungen und irgendwelche Informationen erhalten oder ein Do-it-yourself-Anfängerpaket, sondern er sagt, du denkst, diese letzten 3 Jahre an meiner Seite waren was Besonderes. Denkst du das? Das war noch gar nichts. Schnall dich an, denn das Abenteuer deines Lebens fängt jetzt erst an. Der Heilige Geist kommt und wenn das passiert, wirst du Kraft empfangen. Du, ein einfaches menschliches Wesen, wirst diese Kraft kriegen. Und genau das ist passiert. Denk nochmal die Gedanken der Jünger mit. Nachdem Jesus diese Dinge gesagt hat, dann zu seinem Vater im Himmel gefahren ist, haben die sich doch bestimmt die ganze Zeit gefragt, und in dieser Zeit sind wir jetzt, was wird denn passieren, was wird sich denn jetzt ereignen, wie soll das aussehen? Was meint Jesus, als er vom Heiligen Geist spricht, was soll das sein? Wie hat er sich das vorgestellt? Woher sollen wir wissen, wann der Heilige Geist kommt? Was, wenn wir den verpassen? Was, wenn wir nicht aufpassen, es passiert und wir merken das nicht mal? Heute wissen wir, sie mussten sich in dem Moment überhaupt keine Sorgen machen. Einige Zeit später, alle waren zusammen. Und Johannes berichtet ja, dass sie nach der Auferstehung so verängstigt waren, dass sie sich in einem kleinen Raum eingeschlossen haben. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Stellt euch das mal vor. Da steht, plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hier sind die Jünger wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen. Sie sprechen und beten, wie die es gestern schon gemacht haben und vorgestern und jeden Tag, seitdem Jesus die verlassen hat. Und nun plötzlich im gleichen Raum, die gleiche Gruppe von Menschen, aus dem Nichts kommt ein Wirbelsturm. Nur, dass es anstelle von einem normalen Wirbelsturm im Freien diesmal ein Wirbelsturm im Haus ist. Und während das passiert, fällt spontan Feuer in ihre Mitte und teilt sich in so kleine Feuerzungen auf. Das Feuer landet auf jedem einzelnen Feuer. Doch anstatt zu verbrennen, fangen sie an zu reden. Weil in der Zwischenzeit, nach all dem, was passiert war, die Leute drumherum haben das mitgekriegt, sind alle da zusammengelaufen, war eine relativ bunte Gruppe von Menschen aus den verschiedensten Ländern mit den verschiedensten Sprachen vor dem Haus versammelt. Die sind alle dahin gerannt und diese Menschen sind total erstaunt, als sie feststellen, dass die Jünger einen Intensivkurs erhalten haben müssen, dass sie anscheinend in der Lage sind, Sprachen zu sprechen, welche die Menschen verstehen, egal woher sie stammen. Also die Jünger sprechen Ägyptisch, weil Menschen aus Ägypten anwesend sind. Die sprechen Griechisch, weil da Bewohner aus Griechenland anwesend sind. Und Germanisch, wenn deutsche Touristen da waren, haben die Germanisch gesprochen. Ja? Während all das passiert, gucken sich die Jünger immer mal zwischendurch an. In Wirbelsturm im Haus, Feuer, das sich in Feuerflammen verwandelt, Menschen, die bisher ihnen unbekannte Sprachen verstehen, die gucken sich an und sagen sich, ich schätze, vielleicht ist das der Heilige Geist, von dem Jesus gesprochen hat, oder? Jesus sagt, ihr sollt Kraft empfangen. Und genau das bekamen die verängstigten Jünger, Kraft, die durch Gottes ferne und sündeverhärtete Seelen berühren kann und überführen kann. An diesem Tag spricht der relativ lebhafte, aber doch ängstliche Mann Petrus, inspiriert vom Geist, Harald hat es eben gesagt, und tief betroffen wollten die Zuhörer von Petrus und den anderen Aposteln wissen, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Die Jünger gaben ihnen Antwort. Daraufhin wuchs die Gemeinde an einem Tag von 120 auf 3000 Menschen. Das war die Kraft des Heiligen Geistes. Kraft, die Gemeinschaft schafft. Kraft, die Gemeinschaft schafft. Und ganz plötzlich entdecken Menschen, die seit Urzeiten auch persönlich gelitten haben, Menschen, die gegenüber anderen Menschen feindselig gewesen sind, dass ihre Feindseligkeit durchbrochen wird und dass sie auf einmal eins sind, dass sie auf einmal eine Harmonie haben. Juden und Heiden, Sklaven und Freie, Reiche und Arme, Männer und Frauen, das war völlig neu. Das war unbekannt, das war undenkbar. Keiner von ihnen musste ab dem Moment mehr Not leiden. Stellt euch das vor, was das bedeutet im ersten Jahrhundert in der Welt des Hungers, der Not, des Leidens und der Armut, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, die wirklich praktisch, finanziell, emotional eins ist. Was in aller Welt kann das zustande bringen? Nur eine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Sie hatten die Kraft zu heilen. Wir finden viele außergewöhnliche Aussagen in der Apostelgeschichte. Eine von ihnen steht in Apostelgeschichte 19, Vers 11. Hört euch das mal an und denkt daran an das Lied, was wir eben gesungen haben. Nur der Saum deines Gewandes. Ne? Da geht es um Jesus. Hier steht: Gott ließ durch Paulus außerordentliche Dinge geschehen. Es kam so weit, dass man Tücher und Kleidungsstücke des Paulus auf den Kranken legte, damit sie gesund werden und die Dämonen ausfahren sollten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal mit deinen Kleidern passiert ist. Also Menschen, die in deinen dreckigen Socken wühlen auf der Suche nach spiritueller Kraft. Das ist ja richtig cool, ja? Das war der Heilige Geist, eine lebensverändernde Kraft. Kurz nach Pfingsten ist Petrus dann ja festgenommen worden, weil er ein Zeuge von Jesus war. Und Petrus, der Jesus, müsst ihr mal überlegen, vor kurzem noch aus reiner Angst dreimal verleugnet hat, der gleiche Petrus fordert jetzt die Autoritäten heraus und sagt: Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen. Oder ukrainisch da. Ja, so ist es. Das ist der Heilige Geist. Und als Petrus dann ausgepeitscht wird, wird erzählt, dass er und die anderen Jünger die Synagoge verlassen haben und sich so richtig über die Schläge gefreut haben, weil sie als würdig anerkannt worden sind, diese Schande für den Namen Jesu zu leiden. Die haben sich gefreut. Als Petrus und Johannes aus dem Gefängnis entlassen werden, beten die Gläubigen, aber die beten nicht um Schutz. Die beten auch nicht irgendwie gegen dieses schreckliche Ereignis. Sie bitten Gott um mehr Mut. Leute, ja, was ja in der Folge bedeutet, dass die immer wieder in neuen Schwierigkeiten kommen werden. Und der Raum, in dem sie beten, der bebt richtig vor Gebet. Auf einmal sprechen sie mutig die Worte Gottes aus. Das ist der Heilige Geist. Kein Wunder, dass Apostelgeschichte 2, Vers 43 erzählt, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Und selbst nachdem der Heilige Geist kam, verstanden sie viele Dinge nicht, haben auch deshalb häufig versagt, weil als Jesus seinen Heiligen Geist geschickt hat, war das so, als hätte man einem Siebenjährigen den Schlüssel von einem Lambo gegeben. Habe ich gestern so gedacht, weil da saßen Kinder teilweise drin. Da dachte ich, das wird nichts für dich. Ja. Aber eins haben sie von diesem Moment an erlebt. Jesus hatte recht. Jesus sagte, ihr sollt die Kraft empfangen und es ist wirklich passiert. Der Heilige Geist hat alles verändert und es ist nie mehr so gewesen wie vorher. Seit 2000 Jahren ringt die Gemeinde und müht sich ab. Ihre großartigsten Denker kämpfen darum, schreiben, grübeln darum, was dieses große Geschenk denn jetzt für uns bedeutet. Und es liegt an uns. Der Heilige Geist ist ja ein Geschenk. Und die Frage ist, wie stellst du dich, wie stelle ich mich der Person und dem Dienst des Heiligen Geistes zur Verfügung? Was bedeutet das für unseren Alltag? Wie wird das aussehen? Soll das bei uns genauso aussehen wie in dieser Gemeinde im ersten Jahrhundert im Nahen Osten? Ich denke ja, dass dieser Geist die Freiheit hat, seine Gegenwart, seine Person, sein Wirken jedem Jahrhundert, jeder Situation so zu manifestieren, wie er es in seiner Souveränität für angebracht hält. Und ich bin überzeugt, er wird das auch hier bei uns, bei Kirschona Monshausen, C1 Monshausen, genauso tun. Drei Punkte gebe ich euch mit. Ich fordere mich und ich fordere euch raus, Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Geistes zu haben. Es passieren Dinge im Leben, die wir nicht voraussehen, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht in eine Schublade stecken können. Man kann diese Dinge ja quasi eingrenzen. Der Heilige Geist gehört nicht zu diesen Dingen, die du eingrenzen kannst, die wir verstehen können. Jesus bestätigt das in Johannes 3. Er spricht zu Nikodemus, als er sagt, es ist damit wie bei Wind. Er weht, wie er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt, wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkungen spürt. Also es weht ein Geheimnis um den Heiligen Geist, fast wie beim Wind. Er ist voller Kraft, er ist real. Du kannst ihn nicht vorherbestimmen, du kannst ihn nicht kontrollieren, aber er sehnt sich danach, in seiner Gemeinde zu wirken. Bei uns. Und wenn wir als Christen dem Heiligen Geist nicht in dieser Ehrfurcht begegnen, wenn wir nicht mit ihm rechnen, dann wird unser Leben, unser geistliches Leben tatsächlich immer mehr mechanisch, immer mehr steif, immer mehr militant, immer mehr flau werden. Jesus sagt, der Wind weht, wie er will. Also mein erster Punkt ist, Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Geistes zu haben. Lass uns das vereinbaren. Das zweite, der wichtige Punkt lautet, richte dich selbst auf das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben aus. Weil solltest du denken, du kannst dich auf die Kraft des Geistes berufen, dich jedoch seinen Anweisungen widersetzen, dann hast du dich auch geirrt. Der Geist funktioniert so nicht. Er ist betrübt, wenn sich ein menschliches Wesen dazu entschließt, sich dem guten Willen Gottes zu widersetzen. Also es wird Zeiten in deinem Leben geben, in dieser Woche, vielleicht heute noch, vielleicht morgen, wenn du dich Gott widersetzt und dann wirst du eine klare Stimme hören, so ein kleines Zwicken in dir wird versuchen, dich zu ermahnen, dich zu überführen und du hörst zu und hältst inne und tust Buße und sagst, sorry, das wollte ich nicht. Entscheide dich einfach in diesem Moment dazu, den Geist nicht zu betrüben, nicht zu dämpfen, heißt das hier, so gut du es kannst mit Gottes Hilfe. Die Autoren der Bibel schreiben, dämpft den Geist nicht. Also dämpfen bedeutet ja, Wasser auf die Flamme zu gießen, also Feuer zu löschen. Hör auf die Eingebung des Heiligen Geistes. Lass dich leiten, auch wenn du im ersten Moment nicht den Grund für die Eingebung verstehst. Bei mir war das ja, ich habe das euch mal erzählt, bei dem Anhalter, den ich damals mitgenommen habe, ja, ich wusste, ich soll den mitnehmen. Ich habe fast eine Vollbremsung gemacht, sag hier, komm mit und so weiter. Und wir sprechen im Auto. Ich sage, ja, du bist bei einem Pastor eingestiegen. Wie sieht es mit dir, mit Jesus aus und so weiter. Und wir haben ein cooles Gespräch, wie immer. Ja, also das ist immer ganz spannend. Es ist nichts passiert. Ja, wir haben gut geredet, der steigt aus, alles Taco. Ja, so. 15 Jahre später, ich habe nichts mehr von dem Typ gehört, sitze ich zu Hause und ich komme nach Hause und sage, hey, ich bin so frustriert, ich bin so fix und fertig, ich gehe zurück zur Bank. Ich kann diesen Dienst nicht weitermachen, ja, weil das ist total frustrierend für mich, ja, und ich will wieder in meinen Beruf zurück, ja, und ich habe einen Brief im Briefkasten und in diesem Brief und ich öffne den und da steht drin, hey, du wirst nicht wissen, wer ich bin, aber ich bin der Anhalter, den du vor 15 Jahren mitgenommen hast. Ich will dir nur sagen, dass durch dieses Gespräch bei mir eine Geschichte angefangen hat. Ich bin jetzt Mitglied bei der Freien Evangelischen Gemeinde in Eibelshausen, war das, ja. Wir haben uns dann später zum Billard getroffen noch und so. Aber ich bin jetzt Mitglied deiner Gemeinde und ich wollte dir heute einfach mal nur sagen, das hat mit diesem Gespräch begonnen. Und du kannst dir vorstellen, dass Gott in dem Moment so redet, wie ich da geweint habe und dann weiter im Dienst. Deshalb stehe ich heute noch hier, ja. Also, auch wenn du im ersten Moment nicht verstehst, was der Heilige Geist will, lass dich leiten. Sag, okay, ich mach mit. Wenn du meinen Alltag heute unterbrichst, ich mach mit. Ja, ich wollte eigentlich zum Bäcker, aber okay, ich mach mit. Ja? Entschließ dich einfach dazu, das in den nächsten Monaten mal einzuüben, schonungslos Ja zu den Eingebungen des Heiligen Geistes zu sagen. Und hey Leute, das ist nicht nur für Pfingsten, ne? Sondern wirklich für jeden Tag im Jahr. Dass wir das einüben. Schonungslos Ja zu sagen zu den Eingebungen, die der Heilige Geist dir sagt. Und dann gibt es noch eine andere Aussage über den Geist. Wandelt im Geist steht da. Wandeln ist in der Schrift ein Bild für Gemeinschaft. Das fand ich ganz toll. Ein Bild für Beziehung. Also engagier dich in Aktivitäten, die dir eine engere Beziehung zum Heiligen Geist ermöglichen. Also betrüb ihn nicht, dämpf ihn nicht, Wandel im Geist. Richte dich in deinem Leben an dem Wirken des Geistes aus. Und mein dritter und letzter Punkt ist, lass uns alle den Heiligen Geist darum bitten, sein Wirken in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu offenbaren. Gibt es Berge, die wir überqueren müssen? Ja. Brauchen wir dazu Kraft? Ja. Jesus sagt, ihr sollt die Kraft empfangen. Im Sinne des Gebetes, das Paulus der Gemeinde in Ephesus schreibt, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Es ist Gottes Verlangen, dass du in deinem Innern in dem absolut vitalen Kern von deinem Wesen, durch seinen Geist, durch seine Kraft, dass du dadurch gestärkt wirst. Weil wir haben das heute gelesen, es gab eine Zeit, in der der Heilige Geist auf eine gewöhnliche Gruppe von Männern und Frauen kam und sie so sehr mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft erfüllt hat, dass sie unwiderrufbar Gott sich hingegeben haben und irrational einander in Liebe ergeben waren. Irrational einander in Liebe ergeben waren. Großartig, ja? Da sind wir gerade dran, das einzuüben. Und ich frage euch, was spricht dagegen, dass das 2026 wieder passiert? Weil es ist derselbe Geist, der hat auch null an Kraft verloren. Das ist derselbe Geist von Gott. Es ist der Heilige Geist, der heute genauso fähig ist, geistliches Leben und auch liebevolle Gemeinschaften zu schaffen, wie das damals war. Warum bitten wir dann Gott nicht einfach, die Kraft seines Geistes in unserem Leben und in seiner Gemeinde auch auszugießen? Und wenn du Kleingruppenleiter bist oder sonst eine Gruppe leitest, bete doch von Beginn in dieser Gruppe, Heiliger Geist, sei du jetzt der Leiter, führ du uns in dieser Gruppe mit deiner Kraft. Oder bei jeder Begegnung, Heiliger Geist, führ und bevollmächtige, was ich sage und auch nicht sage und mach uns eins im Herzen und im Geist. Heiliger Geist, gieß deine Kraft aus. Lass uns diese Kraft in Anspruch nehmen als Gemeinde, als Person, die wirklich Beziehungen auch heilen kann. Ungute Verhaltensweisen lösen kann und damit auch Menschen befreien kann. Die Kraft, die so viel Großzügigkeit und Liebe und Einheit und Verständnis geben kann, dass wieder mal auf einmal eine menschliche Gemeinschaft in Monshausen existieren würde, wie das vor 2000 Jahren der Fall war. Und sie waren eins im Herzen und im Geist und es war keine Not unter ihnen. Was wäre, wenn der Heilige Geist in deinem und meinem Leben, in unserer Gemeinde so freigesetzt werden würde, wie das bisher noch nie geschehen ist? Was wäre, wenn du wahrhaftig zu seinem Schüler wirst und danach strebst, dich selbst nach seinem Wirken auszurichten? Wisst ihr was, lasst uns zum Gebet aufstehen, weil das auch eine Ehrfurcht bedeutet vor Gott, auch vor dem dreieinigen Gott. Und ich leite uns da nochmal im Gebet jetzt und dann geht's weiter mit dem Programm. Gott, wir bitten dich, sende deinen Wind der Veränderung. Sende deinen Wind der Einheit, der Liebe schafft in unserer Gemeindefamilie. Und ich weiß nicht genau, woher er kommt. Ich weiß auch nicht genau, wohin er geht. Aber Gott, lass es stürmen. Lass ihn wehen über uns. Wir sind abhängig von dir, Heiliger Geist. Von deiner Kraft, von deiner Stärke. Herr, du siehst, meine Kraft reicht bei weitem nicht aus und deshalb beschenk mich, beschenk du uns. Wir wollen dich auf keinen Fall dämpfen, sondern wir wollen dich zur Entfaltung kommen lassen. Herr, wir wollen mit dir unterwegs sein, Heiliger Geist. Hilf uns, dass wir nicht beginnen, dich in irgendeine Schublade zu stecken oder dich irgendwie erklären zu wollen, sondern dich ungehemmt wirken zu lassen. Wir wollen deine Kraft neu empfangen. Wir wollen deine Kraft praktisch leben, Heiliger Geist. Komm du und erfülle uns. Lass uns deine gute Nachricht durch unser Leben dann auch verkündigen, damit viele Menschen in unserer Region gerettet werden. Hilf uns, unsere unbändigen und manchmal isolierten Gedanken und Verhaltensweisen auch aufzugeben. Schaff bei uns eine liebevolle, geeinte Gemeinschaft aus Jesus-Nachfolgern und Jesus-Nachfolgerinnen. Wir bitten dich demütig um mehr, Herr. Offenbar deine Kraft bei uns auf eine ganz neue Weise, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben, Gott. Überrasch du uns. Ich bete für jeden hier im Raum heute, dass du jetzt bei jedem hier ein neues Werk beginnst, dass du eine neue Welle göttlicher Aktivität durch unser Leben fließen lässt. Hilf uns, dass wir eine neue Offenheit haben gegenüber diesem geheimnisvollen Wirken von dir, Herr. Dass wir deinen Eingebungen vertrauen, selbst wenn wir die manchmal nicht verstehen. Schütz uns, Herr, vor Angriffen, damit wir in voller Kraft handeln können, wenn wir gemeinsam wirklich in diese neue Zukunft jetzt starten. Mach uns abhängig von dir, Herr, weil ohne dich können wir nichts tun. Und darum befehle ich dir jetzt jede Schwester, jeden Bruder von mir an. Ich bevollmächtige jeden hier in deinem Namen, durch die Autorität von deinem Heiligen Geist, in Liebe unterwegs zu sein. Und Vater, ich fordere jetzt hier durch die Worte deines Sohnes Jesus jeden heraus, der sagt, ja, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Sei treu, sei es immer und immer wieder zur Ehre des Gottes, dessen Namen wir tragen. Danke, Herr, für deine vollmächtige Botschaft. Wir wollen die verkündigen, wir wollen die leben, wir wollen die verbreiten, bis wir alle nur noch staunen können, weil du groß bist. Wir beten dich an. Amen.